Das Thema des heutigen Abends: Heilung vom Leiden und Heilung durch Leiden. Als zwei Arten, Gott zu verherrlichen. Es gibt in unserer Welt eine Menge an Leid. Leid, wenn der Körper krank und verletzt ist. Leid, wenn jemand die Seele verletzt. Angst, Einsamkeit, Ungerechtigkeit, Verfolgung. Eine ganze Last des Leides. Und es ist doch immer so, wo auch nur irgend Hilfe angeboten und erwartet wird, da wird dieses Leid erst sichtbar. Das ist so, wie wenn ein Zug der Elenden über diese Erde geht, bis hinein in die vernunftlose Schöpfung. Ich möchte mich heute besonders auf das Leid, also hauptsächlich erstmal auf das Leid Krankheit beschränken, weil da auch die meisten Probleme in der Erneuerung sind. Aber gleich einmal vorweg: Leid und Krankheit und Tod kommt nicht von Gott. Im Buch der Weisheit heißt es: Du hast den Tod nicht geschaffen. Das Leid kann nicht von Gott kommen, wenn Gott in sich vollkommen glücklich ist. Einer, der in sich glücklich ist, kann nicht das Leid schaffen. Aber wenn wir überdenken, dass der Mensch sich durch die Sünde von diesem Gott, der in sich Glück ist, von diesem Gott entfernt, wohin geht er? Wohin rennt er denn als in Unglück und Leid und Not und Tod und reißt die ganze Schöpfung mit sich in das Elend und in den Tod? Im Buch Deuteronomium 30, 15 und folgende sagt Gott ganz klar dem Volk Israel, und die Sprache ist an Klarheit nicht zu übertreffen: Ich lege dir heute zur Wahl den Weg zum Leben, zum Glück, zum Segen und den Weg ins Unglück, in den Tod, in den Fluch. Wenn du die Gebote hältst, dann gehst du den Weg zum Leben. Und am Ende kommt dieser gut gemeinte Rat an das Volk Israel: Wähle doch das Leben. Und wie oft wählt der Mensch den anderen Weg, der mitten hineinführt in das Leid. Und seitdem ist das Leid Realität in unserer Welt. Und wir können niemanden davor bewahren. Wir können niemandem das Leid ersparen. Aber mitten hinein in diese Leid volle Realität. Mitten in diesem Leid steht das Kreuz. Gott hat in seinem Sohn sich das Leid nicht erspart. Er ist selber mitten darin, in diesem Leid. Und bei diesem Gedanken, da kommt einem so wie ein Aufatmen. Wir sind nicht allein. Auch wenn der Mensch das Leid in die Welt gebracht hat. Gehen wir jetzt mal diesem einen Punkt ein wenig nach. Der Grund für Krankheit, und ich mache mich da gar nicht beliebt in der Erneuerung, aber ich kann über die Bibel nicht hinweg. Der Grund für Krankheit kann auch persönliche Sünde sein. Denken wir an den Kranken, der 38 Jahre lang krank war und den Jesus fragt, in dieser großen Halle, wo die vielen Kranken liegen, willst du gesund werden? Und wie er ihn geheilt hat, sagt er ihm, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustehst. Johannes 5, 1 bis 18. Oder der Gelähmte, den sie durch das Dach hindurch lassen, direkt mit seiner Tragbare vor Jesus hin. Was sagt ihm Jesus zuallererst? Deine Sünden sind dir vergeben. Markus 2, 1 bis 12. Oder eine sehr ernste und mahnende und warnende Stelle bei Paulus. Und ich meine, sie ist heute aktueller denn je. Denn wer davon isst und trinkt, Paulus meint die Eucharistie, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. 1 Korinther 11, 29 bis 30. Das kann ein Grund sein für Krankheit, persönliche Schuld. Aber das muss es nicht sein. Krankheit ist nicht immer Folge persönlicher Sünde oder Folge von Familienschuld. Sind wir auch da vorsichtig? Ich kann nicht eine Schablone an alles anlegen und dann weiß ich sofort, ah, das ist Schuld. Oder dann fange ich an, wer weiß wo zu suchen und suche total fehl. Ich meine, wir müssen mit all dem Wissen und mit all den Dingen in der Erneuerung, ist meine persönliche Auffassung, sehr vorsichtig und sehr sensibel umgehen. Johannes 9, 1 bis 4. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Die Frage nach dem Warum ist nicht gelöst. Erst recht nicht, wenn wir diese beiden Pole sehen. Bei einem kann es wirklich persönliche Sünde sein und beim anderen überhaupt nicht. Und die Frage nach dem Warum steht so laut in unserer Welt und in unserem Leben. Und die Frage nach dem Warum drängt sich auf die Lippen jedem, der leidet, bis hin zum Sohn am Kreuz. Wie löst sich die Frage nach dem Warum? Schauen wir auf Jesus. Seine Frage am Kreuz nach dem Warum, es ist unsere Frage, die er aufgenommen hat. Sie löst sich nur hinein in das Vertrauen an den Vater. Vater, in deine Hände. Ich habe mir das manchmal so vorgestellt, wie ich krank gelegen bin und auch dieses Warum geschrien habe. Hätte Jesus uns erklärt, dieses Warum, erstens, zweitens, drittens. Es wäre vielleicht ganz klar gewesen. Und ich habe mich gefragt, wirklich damals, wie ich gelegen bin, und was hätt's dir genützt? Überhaupt nichts. Es hätte mir nicht das Geringste von meinem Schmerz und von meiner Krankheit und von meiner Not weggenommen. Jesus hat die Frage nach dem Warum nicht erklärt mit erstens, zweitens, drittens, sondern er ist mitten hineingestiegen in unser Leid und hat uns nicht allein gelassen. Und die Frage nach dem Warum löst sich immer nur so, wie der Sohn sie gelöst hat. Und im Grunde ist es einfach. Nicht leicht, aber einfach. Die Frage nach dem Warum löst sich immer nur hinein in das Vertrauen. Und die Frage nach dem Warum im Leid löst sich für uns immer nur dann, wenn mir die Frage gar nicht mehr so wichtig ist, weil mir anderes in diesem Leid viel wichtiger geworden ist, weil mir eine ganz andere Erfahrung kostbar geworden ist. Wir kommen vielleicht noch drauf. Die Frage nach dem Warum löst sich nur im Vertrauen. Wie geht Jesus um mit den Leidenden, die kommen? Wie geht Jesus um mit diesem Zug der Elenden? Da, wo sie Hilfe erwarten, da kommen sie zu Hunderten und zu Tausenden. Und er hat Mitleid mit ihnen. Er heilt schon einmal alle am Ort, die kommen. Manchmal heilt er nur einen einzigen. Eben diesen 38 Jahre lang Gelähmten. Alle anderen Kranken in der Halle bleiben krank. Er heilt lange nicht alle Kranke seiner Zeit und in seinem Land. Ich denke, das müssen wir sehen. Einmal heilt er alle, einmal einen einzigen. Jesus setzt nur Zeichen. Hier, hier, hier. Zeichen, an wem er will. Gleich, ob bei ihm die Krankheit durch persönliche Sünde kommt oder überhaupt nicht. Er setzt seine Zeichen an denen er es will. Zeichen des ankommenden Gottesreiches. Die Vollendung ist noch nicht da. Und eine Auffassung in der Erneuerung, wo man meint, jeder müsste geheilt werden, sonst stimmt was nicht, die ist nicht richtig. Wir sind noch nicht in der Vollendung. Aber wir können nicht fragen, warum der und warum der nicht. Das ist im Ratschluss Gottes verborgen. Und das führt wieder hinein ins Vertrauen. Die Frage löst sich wieder nur im Vertrauen. Jesus setzt Zeichen. Aber wenn er an jemand Zeichen der Heilung setzt, dann heilt er den ganzen Menschen. Er berührt ihn. Er spricht ihn an. Er kommt mit ihm in Beziehung. Und der Mensch ist betroffen von seiner Liebe, von seiner Vergebung. Und am Ende wird alles heil, der innere und der äußere Mensch. Aber seine Zeichen, die er damals gesetzt hat, Zeichen gegen das Leid, zwingend für den Glauben, waren sie nicht, aber eine Hilfe. Johannes 10, 37 bis 39 sagt Jesus, wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich denke, wir sollten uns nicht von der Realität entfernen. Manchmal höre ich so und spüre das so raus in der Erneuerung. Ja, und wenn eine Erweckung kommt und wenn noch viel mehr Zeichen und Wunder geschehen, hoffentlich, ja, darauf warten wir alle, ja, dann werden alle zum Glauben kommen. Ist nicht. Wenn sie nicht einmal bei Jesus zum Glauben gekommen sind. Es werden sicher einige zum Glauben kommen durch Zeichen und Wunder. Und ich denke, dass wir auch manchen schon begegnet sind, die bekehrt worden sind, weil sie irgendein Zeichen gesehen haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass sich die vielen und die Menge bekehren und zum Glauben kommen durch Zeichen und Wunder. Wenn man heute schon die Wunder Jesu nicht gelten lässt. Und warum? Die Naturgesetze, sagt man, sind anders. Und durch ein Wunder widerspricht doch Gott nicht den Naturgesetzen, also folglich kann es keine Wunder geben. Ich möchte extra darauf eingehen. Wir Menschen haben irgendeine Lehrmeinung und eine Auffassung und nach dieser Auffassung wird alles gebogen. Und nach dieser Auffassung bestimmen wir Menschen, ob es Wunder geben darf oder nicht. Und wir haben längst vergessen, was schon Augustinus gelehrt hat. Der sagt, ein Wunder ist niemals gegen das Naturgesetz, höchstens gegen unsere momentane Kenntnis von Naturgesetzen. welche Anmaßung des Menschen, der so ein bisschen was von einem Naturgesetz kennt, aufgrund seiner Kenntnis die Taten Gottes herunterzubiegen. Aber das geschieht heute. Oder geschieht es nicht heute auch, wenn dann wirklich eine auffallende Gebetserhörung geschieht? Ja, dann sucht man alle möglichen Gründe. Ja, könnte es nicht doch die Medizin sein oder könnte es nicht doch Suggestion sein oder könnte es doch nicht nur psychisch gewesen sein? Ich brauche das hier nicht alles aufzählen. Und man findet 100 Gründe, andere Gründe als das Wirken Gottes. Aber für den, der erfährt, und für den, der glaubt, ist es das Wirken Gottes. Deswegen kann ich das einem anderen noch lange nicht klar machen. Ich möchte zurück zur Bibel. Schon bei Jesus also Krankenheilungen und auch nicht. Und das setzt sich fort. Das setzt sich in der Apostelgeschichte fort. Wir sollten die Dinge sehen, um dann zu überlegen, wie gehen wir um mit Krankheit und Not. In der Apostelgeschichte der Gelähmte vor dem schönen Tor des Tempels, wo Petrus und Johannes hineingehen. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu des Nazareas, steh auf. Aber genau, oder denken wir an Paulus, wie viele Heilungen sind durch Paulus geschehen. Das heißt, und wenn man den Kranken nur sein Schweißtuch aufgelegt hat, dann sind sie gesund geworden. Aber er selbst, ich weiß nicht, ob wir das schon einmal bewusst genug gehört haben. Galater 4,13, ich zitiere wörtlich. Ihr wisst, dass ich krank und schwach war, als ich euch zum ersten Mal das Evangelium verkündete. Ihr aber habt meine Schwäche, die für euch eine Versuchung war, nicht mit Verachtung und Abscheu beantwortet, sondern mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie Christus Jesus. Das heißt doch, dass der Werkzeug Gottes war bei so vielen Heilungen, kommt, um das Wort Gottes zu verkündigen, als ein total schwacher und kranker Mann und weiß, dass er den anderen damit zur Versuchung wird, weil er nicht geheilt ist. Und fürchtet, dass sie mit Verachtung und Abscheu reagieren. So kommt er, das Evangelium zu verkünden. Oder 2. Timotheus 4,20 schreibt der Trophimus, musste ich krank in Milet zurücklassen. Können wir uns vorstellen, was das heißt? Er, durch den so viele Wunder geschehen, muss seinen Mitarbeiter krank zurücklassen und er muss weiterziehen. Und jeder fragt ihn, was ist denn mit ihm? Oder eine andere sehr deutliche Stelle im 2. Korintherbrief, 12. Kapitel, 7. bis 11. Vers. Ich möchte es wörtlich zitieren. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht erhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Da spüren wir gleich ein wenig Deutung durch. Warum? Diese Erfahrung, Heilung und Nichtheilung, an der wir uns so reiben, auch in der Erneuerung. Sie setzt sich fort. Bis heute. Drum reiben wir uns ja so. Und wir können sie im Grunde nicht erklären. Wir brauchen es auch nicht zu tun. Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen erzählen. In den Jahren, in diesen 6 Jahren, wo ich krank gelegen bin, die Ärzte hatten mich längst aufgegeben und ich lag also wirklich und habe auf den Tod gewartet. Ich wollte bloß irgendwo ein Plätzchen, wo ich ruhig sterben kann. Und irgendwann in diesen Jahren, ich hatte keine Ahnung von charismatischer Erneuerung, irgendwann hat der Herr plötzlich so deutlich ein Wort in mich hineingesprochen, dass es für mich nicht zu überhören war, dass ich nicht daran vorbeigehen konnte. Und das Wort, ich habe hernach das einmal nach Jahren gefunden, im Psalm 118, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Und das hineingesprochen in eine Situation des Todes. Aber ich konnte nicht dran vorbeigehen, ich habe nur gesagt, Herr, ja wie denn? Aber im Nachhinein weiß ich, dass das der Augenblick war, wo sich mein Leben vom Tod zum Leben gekehrt hat. Es hat noch lange gedauert, aber ich weiß, hier war der Wendepunkt. Verstanden habe ich das Wort noch viel später. Und zwar dann, wo ich irgendwann gemerkt habe, ach so, es geschieht ja, dass ich den Herrn verkünden kann. Und ich muss sagen, heute verstehe ich es noch viel mehr. Oder eine andere Erfahrung, die mich augenblicklich sehr bewegt. Die Ärzte trauen sich erst jetzt, mir die Wahrheit zu sagen, mit meiner Krebserkrankung. Und der Arzt, der mich operiert hat, hat dieses Jahr gesagt, es gibt keine medizinische Erklärung dafür, dass Sie heute noch am Leben sind. Und er ist nicht sehr gläubig. Aber er hat gesagt, es gibt keine medizinische Erklärung. Und dann fügte er an, da muss Gott seine Hand im Spiel haben. Ich konnte auch nichts anderes sagen als das. Aber ich hatte auch nicht geahnt, dass es so schlimm steht oder stand. Einmal die Erfahrung, dass der Herr eingreift, dass der Herr heilt, dass der Herr Krankheit stoppt. Für wie lange weiß der Herr? Zum anderen Mal, aber auch bei mir, die Erfahrung, dass er Krankheit belässt. Ich bin noch genug geplagt damit. Aber ich muss noch etwas erzählen. 6 Jahre waren schon sehr lang, auch wenn sich's dann zum Leben gedreht hat. Und ich muss aber im Nachhinein sagen, erstens mal waren das mit die schwersten, aber auch die schönsten Jahre in meinem Leben. Und dann haben mich diese Jahre total umgepolt. Ich kann nicht sagen, dass ich vorher nicht in der Nähe Gottes war. Aber mein Wunsch oder mein Denken war, ich will immer noch mehr wissen von Gott und immer noch mehr wissen. Ich habe mir eingebildet, dann komme ich ihm noch näher. Und ich will noch mehr wissen und mein ganzes Streben danach war, und ich muss studieren und ich muss dieses und jenes und ich muss noch auf die Uni gehen, und um wirklich alles über Gott zu wissen. Und dann lag ich. Und dann habe ich im Lauf dieser Jahre eines gemerkt, dass Gottes Erfahrung, die in diesen Jahren immer stärker wurde, immer stärker, dass Gottes Erfahrung mehr ist als Wissen über Gott. Viel mehr. Und ich konnte mein sinnloses Streben nach Wissen lassen, weil es mich immer tiefer hineingezogen hat in Gottes Erfahrung. Und eines Tages konnte ich Danke sagen für diese 6 Jahre. Und so in dieser ganzen hindernden Schwäche und Kränklichkeit die ganze Zeit kam einmal sehr stark eine Deutung. Aber da muss ich euch noch was erzählen. Gustav hat immer gesagt, entweder man wird geheilt oder der Herr gibt die Deutung. Ich habe immer gedacht, Herr, bei mir ist nichts, weder das eine noch das andere. Und dann habe ich wirklich auch immer gefragt und gefragt. Und eines Tages kam die Deutung. Und in dem Moment, wo diese Deutung kam, ging es mir wie ein Blitz durch den Kopf. Herr, eine Sekunde früher, wenn du mir es gesagt hättest, dann hätte ich es nicht verkraftet. Aber jetzt ja. Ich sage das absichtlich. Ja? Denn wir plagen uns manchmal rum und warum sagt Gott nichts? Und ja, und warum? Und Gott ist so liebevoll, dass er uns das, was er uns zu sagen hat, erst dann sagt, wenn wir es verkraften. Aber dann auch sofort. Er will uns nicht hinhalten. Die Deutung die er mir damals gegeben hat, war, dass er mir klar gemacht hat, wenn jemand schwach ist, kann er nicht auf die eigene Kraft vertrauen. Ich erinnere wieder an die Paulusstelle, ja? Gottes Kraft kommt in der Schwachheit durch. Er kann nicht auf die eigene Kraft vertrauen, weil sie nicht da ist. Und es bleibt ihm kein anderer, ich sage nicht Ausweg, kein anderer Weg, als vollkommen auf die Kraft Gottes zu vertrauen. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wenn einer sehr stark ist, was ist das für ein weiter Weg und für ein mühsamer und für ein schmerzvoller Weg, bis er endlich lernt, nicht alles mit eigener Kraft zu machen, sondern auf die Kraft Gottes zu vertrauen. Und was ist das für ein weiter Weg, bis er alle seine eigenen Kräfte endlich ermüdet und verpufft hat, bis er endlich so weit ist, allein auf die Kraft Gottes zu vertrauen und mit der Kraft Gottes die Dinge zu tun. So wie ein Ertrinkender, den muss man muss erst warten, bis er bewusstlos geworden ist und keine Kraft mehr hat, bis man ihn rausziehen kann. Und der Herr hat mir klar gemacht, dass dieser Weg, bis man endlich nicht mehr mit eigener Kraft die Dinge tut, weitaus schmerzlicher ist als krank sein. Und das war ein Punkt, wo ich von ganzem Herzen dann sagen konnte, danke Herr, dann ist mir doch der Weg über die Krankheit mir persönlich lieber. Es war mein Weg. Bitte jetzt nicht wieder verallgemeinern. Jeder hat seinen Weg. Übrigens in der Zeit ist das Buch von der Klage zur Freude entstanden. Ich möchte noch einmal aus diesen ersten Überlegungen ein paar Dinge noch mal rausgreifen. Gott hat das Leid und die Krankheit nicht erschaffen. Aber wir müssen uns das einmal vorstellen, was wir für einen großartigen Gott haben. Ja? Wir Menschen sagen, ja, wie kann Gott die Liebe sein, wenn das Leid in der Welt ist? Nein, nein. Das Leid hat der Mensch schon selber in diese Welt gebracht. Aber Gott nimmt das Negative, was er nicht erschaffen hat, was er nicht gewollt hat, und er macht es für uns noch zum Sprungbrett. Und er macht es für uns noch zu einer großen Chance, in seine Nähe zu kommen, in das Vertrauen zu ihm zu kommen und die Dinge mit seiner Kraft zu tun. Das hat mich einmal dermaßen betroffen gemacht. Das ist göttlich. Er nimmt das Negative, was er nicht wollte, und macht für uns daraus eine Stufe zu ihm. Ich meine, wir müssen mit dem Gottesbild brechen, dass Gott das Leid schickt. Leid, wenn Gott in sich das Leid nicht kennt, wie kann er uns das Leid schicken? Ich denke an so viele Einführungsseminare. Ja, ich möchte eigentlich schon, dass Gott in der Mitte meines Lebens steht, aber ich kann nicht leiden und ich will nicht leiden. Und wer sagt, dass du leiden musst? Da ist eine ganz gefährliche Verkürzung aus dem spirituellen, aus dem geistlichen Leben. Der Zusammenhang Gott und Leid ist was ganz anderes. Ich kann es jetzt nur andeuten. Wenn der Mensch in seiner Unvollkommenheit in die Nähe Gottes kommt und erst einmal konfrontiert wird mit seiner Unvollkommenheit und mit seiner Nacht, das ist tiefstes Leid. Aber wieder nicht, weil Gott es uns schickt, sondern weil wir Menschen durch die Sünde so kaputt sind. Gott schickt nicht das Leid. Aber denen, die Gott lieben, gereichen alle Dinge zum Guten. Römer 8, 28. Darauf kann ich mich verlassen, auch wenn ich noch längst das Warum nicht beantworten kann. Und ich möchte noch einmal den Punkt herausgreifen, warum sind eigentlich dann so viele Heilige krank gewesen? Hat da nicht Gott doch das Leid geschickt? Oder tut sich Gott bei den Schwachen leichter, weil sie sich nichts selbst zuschreiben? Es gibt eine eigenartige Tradition, die fasst so ein bisschen das zusammen, worauf ich aufmerksam machen wollte. Eine Tradition, die sagt, wer Gott begegnet, der hinkt. Jakob, der mit Gott gekämpft hat, er geht aus diesem Kampf hinkend davon. Und die Tradition geht weiter. Ignatius von Loyola, der hinkt. Und sie geht bis zu einem Pater Rupert Meyer, der hinkt. Wer Gott erfährt, hinkt. Ich denke, wer Gott erfährt, merkt erst, wie sehr er in seinem ganzen Leben hinkt und stolpert und dem Willen Gottes nachhinkt. Im Leib findet es manchmal seinen Ausdruck. Noch etwas, was mir ganz wichtig ist. Zum Sühneleiden. Ich habe das selber erfahren, wie ich krank gelegen bin, dass Leute sehr gut meinend gekommen sind und gesagt haben, ja, wenn du krank bist und wenn du so daliegst, mein muss dich Gott gern haben. Wer sagt denn das? Dann sagt nämlich der Nächste, danke, dann verzichte ich darauf, dass mich Gott lieber hat. Bleiben wir doch in der Realität. Oder wenn einer zu einem Kranken dann kommt und sagt, ja, Mai, bist du eine Sühneseele. Woher weiß ich das? Ich kann nicht jedem Kranken ins Gesicht sagen, du musst sühnen, weil es nicht stimmt. Sühne ist ein eigener Ruf und eine eigene Berufung. Und dann stimmt es. Und dann stimmt es, dass Gott ihn besonders gern hat. Was heißt das überhaupt? Wenn einer es sehr deutlich spürt, unüberhörbar spürt, dass sein Leiden, seine Krankheit oder was immer es ist, mit dem Herrn geschieht, in Vereinigung mit den Leiden des Herrn am Kreuz und für die Menschen. Mit dem Herrn, weil der Herr unser Leid getragen hat und jetzt wird unser Leid zu seinem Leid. Und dieses für die Menschen. Ja? Wer diesen Ruf hat, der braucht das mit und das für. Aber geben wir noch einmal Obacht. Es ist genau nicht das gemessene, gezählte Maß an Leid, das vor Gott wichtig ist. Welch ein Gottesbild wäre das? Und es ist bei Christus am Kreuz nicht das gezählte Maß an Schmerzen, das vor Gott wichtig ist. Das kann es nicht sein. Sondern es ist die Liebe, die Glut der Liebe, die aus dem Leid kommt. Selbstlos geworden. Und diese Liebe, die aus dem Leid kommt, diese Liebe bringe ich dem Herrn für all die Menschen, die nicht leben. Das ist Sühne. Die Liebe, die aus dem Leid kommt, sie glüht. Theresia von Lisieux: Lieben im Leid ist nur auf Erden möglich, nicht im Himmel. Es ist das Vorrecht der Erde, sagt sie. Und der Sohn Gottes wurde Mensch, damit er leidensfähig wird. Um für uns zu sühnen. Und mit dieser glühenden Liebe im Leid, das Leid und die Sünde der Menschen zu durchbrechen. Das ist Sühne. Und Liebe, die aus dem Leid kommt, Liebe, die sich nicht wehrt gegen Leid und Schmerz und Krankheit und Verletzung, dieses ganze Spektrum. Liebe, die sich nicht wehrt, sondern die das Leid an sich heranlässt, die sich wehtun lässt. Selig, die keine Gewalt anwenden. Liebe, die sich wehtun lässt, bewusst wehtun lässt, ohne das Leid abzuwehren. Dieser Schmerz wird reine Liebe. Und dieser Schmerz, der zur Liebe umgewandelt wird, verändert die Welt und durchbricht das Böse in dieser Welt. Auch heute. Damit meine ich, sind wir bei einem Leid, das jeden trifft, der es ernst meint mit seinem Christentum, das Leid in der Nachfolge Jesu. Wer sein Jünger sein will. Johannes 15, 20 folgende: Der Knecht ist nicht größer als der Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Das Leid in der Nachfolge bleibt niemandem erspart. Wieder nicht, weil der Herr uns dieses Leid schickt. Aber weil diese Welt so verworren und verkehrt ist. Und wer ernst macht mit dem Christentum, den treffen die Schläge. Und wer der Welt das bringt, was sie wirklich braucht, den treffen erst einmal die Schläge. Und wir können uns entscheiden, bringe ich es der Welt weiter oder nicht? Aber das ist eine Entscheidung. Stehe ich in der Nachfolge des Herrn? Gehe ich seinen Weg oder nicht? Und das kann hinführen bis zur Verfolgung. Und machen wir uns nichts vor. Die Zeit wird sehr schnell kommen, wo uns die Nachfolge hineinführt bis in die Verfolgung. Und dann erweist sich die Echtheit unseres Christentums. Dann erweist sich die Echtheit unserer Liebe. Denn wenn ich dem Herrn nur folge, solange die Sache gut geht, und ihm nicht auch da hinein folge auf seinem Weg des Kreuzes, dann hätte ich ihn nie geliebt. Denn Liebe möchte nicht, dass es einem besser geht als dem Geliebten. Liebe möchte mitgehen, auch wenn der Geliebte zum Kreuz geht. Liebe ist stark wie der Tod. Schauen wir noch einmal auf Paulus, von dem gesagt wird, Hananias bekommt es gesagt, ich will ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss, weil er zum Anstoß wird in dieser Welt, aber damit auch Anstöße gibt. Und Paulus zählt es dann auch selber auf. Ich möchte das wörtlich lesen, aber ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Ihr kennt die Stelle alle. Man liest so leicht über diese Dinge hinweg. Aber wenn man darin ist und wenn man es erfährt, und wenn man es durchstehen muss, dann schaut die Sache ein bisschen anders aus. 2 Korinther 11 ab dem Vers 23. Ich ertrug mehr Mühsal als sie, als die anderen, meint Paulus, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von Juden, die 39 Hiebe. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele, viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und auf die Sorge für alle Gemeinden hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Können wir uns einen Moment vorstellen, das wäre uns so passiert? Hätten wir das hingeschmissen und hätten gesagt, jetzt will ich nicht mehr, es ist mir zu viel? Und er geht weiter, krank und schwach, von einer Stadt zur anderen und gründet seine Gemeinden. Das ist Nachfolge. Und das ist wirkliche Liebe. Selbstlos und glühend. 2. Korinther 14. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir die Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denken wir dran. Jesus spricht zum Beispiel, Johannes 17,1, Jesus spricht von seiner Stunde am Kreuz als von seiner Verherrlichung. Ganz kurz, was heißt das konkret für uns in der charismatischen Erneuerung? Grundsätzlich gilt Markus 16, die letzten Verse, das letzte Kapitel, wo die Apostel hinausgesandt werden, zu verkünden und Zeichen und Wunder zu tun. Die Kranken zu heilen, die Besessenen zu befreien. Wenn sie tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie Schlangen anfassen, werden sie am Leben bleiben. Das gilt. Aber sind wir bei zwei Dingen sehr vorsichtig. Einmal, es gibt keine Methode der Heilung. Jesus hatte auch keine Methode. Den einen hat er gefragt, den einen hat er aus der Ferne geheilt, Fernheilung, ja? Dem einen hat er die Hände aufgelegt, dem anderen hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dem einen hat er einen Teig auf die Augen gestrichen. Dem einen hat er ein Wort in Vollmacht gesagt, ich sage dir, steh auf. So wie der Vater ihn geführt hat. Und wer heute, ich bin jetzt ganz konkret und ungemütlich, wer heute ein Buch über Heilung liest und sagt, ah, so muss ich das machen, schon falsch. Ich kann Gott in keine Methode sperren. Damit habe ich Gott schon erniedrigt. Und das Zweite, achten wir besonders darauf, wenn einer nicht geheilt wird, ich bin jetzt boshaft, dann kann es nur am Glauben liegen. Einer von uns beiden hat nicht geglaubt, entweder der Kranke oder ich, na dann wird es schon der Kranke gewesen sein. Und dann sind wir genau beim Pharisäer. Ich meine die Leute, über die wir wirklich intensiv beten und die nicht gesund werden, dürfen wir so nicht stehen lassen. Die brauchen unsere Hilfe. Die brauchen die Hilfe zur Durchsicht. Und sie alles hat seine Zeit. Und auch eine Heilung hat Gottes Zeit. Und sie brauchen unsere Hilfe, dass sie das stehen lassen können, dass sie jetzt nicht geheilt sind. Und zwar ohne das geringste Schuldgefühl. Das ist so wichtig. Vergessen wir das nicht. Und ich denke, dass wir vielleicht überhaupt vorsichtiger sein sollten. Ist klar, wenn uns jemand um Gebet bittet, dass wir dann auch beten um Heilung. Aber wir sollten nicht sagen, aber Gott erhört garantiert, du wirst jetzt geheilt, wenn ich das nicht ganz sicher von Gott her weiß. Sonst stoße ich denen zu seiner Krankheit zusätzlich noch in Schuldgefühle. Aber wenn wir nicht gebeten werden, bitte, jetzt bet doch für mich, dann sollten wir vorsichtig sein. Heilung hat seine Zeit, hat Gottes Zeit. Und wenn ich nicht spüre von innen her, dass ich das tun soll, dann soll ich es nicht tun. Sonst könnte es mir passieren, dass ich handle ohne Auftrag und damit ohne Vollmacht. Oder vielleicht spüre ich jetzt noch nicht, später oder gar nicht. Erschreckt euch das? Es kann sein, dass eines Tages die Frage, ob gesund oder krank, ihre Wichtigkeit verliert. Mir sind schon Menschen begegnet in der Erneuerung, die gesagt haben, nein, ich gehe nicht raus zum Beten. Für mich ist es überhaupt nicht mehr wichtig, ob ich gesund oder krank bin. Das sollten wir stehen lassen. Römer 14,8. Leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist einzig wichtig. Und wir sollten eines Tages vom Herzen, wirklich von tiefstem Herzen her, mit Paulus sprechen. Römer 8, 35 und folgende. Was kann uns, wenn es alles nicht mehr wichtig ist? Wichtig ist nur noch Gott. Und die Glut der Liebe. Was kann uns dann scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.